Judith, es geht weiter mit unserem Weihnachtsspecial. Special. Und mir ist aufgefallen, also ich war ja natürlich sehr aktiv in einem Chor früher. Ja. Und wo finde ich jetzt diese Texte wieder? Beim Lesen in der Bibel mit dir.
Yes, what's your favorite song, Clara? Sag mal.
Magnificat. Kann man auf jeden Fall ziemlich schön singen.
Magnificat, der Lobgesang der Maria. Also Maria ist bei Elisabeth. Wer jetzt erst einsetzt, der müsste die Folge davor nochmal hören. Ist bei Elisabeth und Elisabeth hat ihr gesagt, du bist es, du machst es, du trägst den Heiland in dir. Es ist richtig gut, du hast alles richtig gemacht. Das ist super. Und offensichtlich kommt dann bei Maria an, alles klar. Jetzt ist der Funke übergesprungen. Jetzt merke ich, dass ich das, was ich geahnt habe, nämlich dass was Gutes passieren wird, dass da in mir neues Leben heranwächst, dass das was Gutes ist. Jetzt ist bei mir angekommen. Und wie könnte man das besser zum Ausdruck bringen als durch ein Lied? Das ist fast ein bisschen Musical-artig. Ne? Also das ist das Musical der Bibel, steht bei Lukas. Ich lese es mal vor. Ich singe es nicht. Könnte ich nachher auch machen. Ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Von jetzt an werden mich alle Generationen glückselig preisen. Denn Gott, der mächtig ist, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Er ist barmherzig zu denen, die ihm Ehre erweisen, von Generation zu Generation. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er kommt seinem Diener Israel zur Hilfe und erinnert sich an seine Barmherzigkeit. So hat er es unseren Vorfahren versprochen, Abraham und seinen Nachkommen für alle Zeit.
Wow, ganz schön viel, was sie da alles so lobt und dankt. Judith, können wir das hier mal aufschlüsseln? Also es geht ja dann noch weiter in der Bibelstelle, also es kommt ja auch noch, also Johannes wird geboren und Zacharias singt oder spricht dann eben auch noch sein Loblied. Aber wie können wir das verstehen?
Ich glaube, es hat zwei Ebenen. Die eine Ebene wäre, uns nochmal rein zu versetzen in Maria, die diese Ankündigung kriegt von dem Engel, lang erzählt, dass sie den Retter, den Heiland auf die Welt bringt. Das hört sich ja so wahnsinnig geschnalzt an, aber dass in ihr was heranwächst, was Großes verheißt. Und ich weiß nicht, in dieses Gefühl kann man ja mal reingehen, dass man merkt, hier fängt was an oder hier ist irgendwie was passiert, wo ich das Gefühl habe, da wird was Großes draus. Und das ist ja so ein, wenn ich das bei mir selber überlege, das ist so ein Urgefühl, was dann eine Freude auslöst, die tatsächlich unbändig irgendwie nach draußen möchte. In welcher Form auch immer. Ich weiß nicht, was deine Gefühlsäußerungen sind. Aber eigentlich, wenn wir sie ließen in diesen Situationen, wäre das ja jedenfalls bei mir, so ein überschwängliches, ich will es allen mitteilen, ich möchte eigentlich am liebsten hüpfen und springen, ich will auf jeden Fall in Bewegung gehen, das macht sie ja auch, also sie geht zu Elisabeth, sie ist in Bewegung, sie will rausfinden, was ist eigentlich los und sie möchte Resonanz haben da drauf. Und dann kommt sie über Elisabeth eigentlich wieder zu sich selber zurück und dann ist es ihr zum ersten Mal jetzt hier in der Bibelstelle möglich, das auch in Worte zu fassen. Und sie wendet sich dann im Gebet an Gott und lobt Gott aus tiefstem Herzen. Das ist ihre Bewegung. Und das spricht sie sich jetzt erstmal von der Seele.
Also macht sie quasi quassel, 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 arm. Nicht ganz, natürlich.
Was hat dich da jetzt geritten?
Naja, also ich muss sagen, das Loblied ist ziemlich lang. Und wenn ich mir das so ganz genau anschaue, stehen da auch ein bisschen, ich will jetzt nicht merkwürdige Sachen sagen, aber sehr große Sachen drin. Ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass es hier nur um das persönliche Empfinden von Maria geht, sondern hier steckt eben wirklich die ganz große Geschichte wieder drin.
Genau, das wäre die andere Ebene. Die andere Ebene ist, dass sie das wahrscheinlich nicht wortwörtlich so gesagt hat, sondern dass jetzt in diese Geschichte, also in diese Bewegung hinein, die man sich ja gut vorstellen kann, oder jedenfalls würde ich es mir jetzt so vorstellen, kommt jetzt die Stimme von Lukas oder von ja, von denen, die da das zusammenstellen, also von Lukas, die uns aber auch noch was zeigen möchte an Maria. Und man kann es eigentlich ganz gut sehen, also die ersten drei Lobungen, sage ich jetzt mal, sind, ich lobe, die sind auf sie bezogen. Ja? Ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen, mein Herz jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Sie spricht also von sich, sie gibt einen persönlichen Erfahrungsbericht eigentlich darüber, wie es ihr jetzt geht. Von jetzt an werden mich alle Generationen glückselig preisen, denn Gott, der mächtig ist, hat Großes an mir getan. So, dann kommt, sein Name ist heilig, er ist barmherzig zu denen, die ihm Ehre erweisen. Dann ändert sich der Ton von ich auf eine allgemeine Sprache, die plötzlich gültig wird für alle anderen auch. Da ist also ein Switch drin. Und dann kommt natürlich das ganz große Buffet hier auf. Also es wird eigentlich auch nochmal die Geschichte Israels reflektiert. Also der Gott, der verspricht, bei seinem Volk zu sein, der es auch jetzt hier nicht im Stich lässt, sondern in der Geburt dieses Kindes das weitergeht. Es wird auch nochmal, es werden auch nochmal die Gebote angedeutet. Ja? Also hilf denen, die ihm Ehre erweisen. Also die sich, erstes Gebot, du sollst, ich bin der Gott Israels, der dich herausgeführt hat, der dir was Gutes getan hat. So, und diesem Gott erweisen sie ihre, also das heißt, es wird nochmal in diesem Lied aufgedröselt, was eigentlich alles dazu gehört, damit die Botschaft, die dann von diesem Kind ausgeht, eigentlich empfangen werden kann. Und Maria wird jetzt selbst eigentlich zu der, also zum Role Model dafür. Sie öffnet sich dem vollständig und kann es auch erkennen. Und gleichzeitig ist sie dann das Exempel dafür, was eigentlich auch immer schon angekündigt war.
Judith, verstehe ich es also richtig, dass dieses Loblied einmal natürlich ihre Freude zusammenfasst, aber dann eben ihre eigene Situation und dann, was eben in der christlichen Geschichte nun erfolgen wird, die Geburt von Christus und die Reflexion der ganzen Geschichte für die Christen. Also es ist in sehr kurzer Zeit, in sehr wenigen Zeilen, eigentlich sehr viel Inhalt.
Ja, und es wird einen Vorgeschmack gegeben, was da jetzt für einer kommt und was in diesem Kind eigentlich geboren wird oder wie sich Gott darin zeigt. Also er wird Barmherzigkeit erweisen von Generation zu Generation. Er hält sich daran an das, was er gesagt hat. Der Bund ist, den er mit den Menschen macht, dass er für sie ist, der bleibt erhalten. Und dann, er wird, und das ist ja eine, also gerade jetzt in unserer Zeit eigentlich eine mächtige Sache, er stützt die Machthaber vom Thron, also die Umkehrung dessen, was er eigentlich macht, er kommt klein und schutzlos und so in die Welt, ist hier schon angedeutet. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er kommt seinem Diener Israel zu Hilfe und erinnert sich an seine Barmherzigkeit. Wiederholung dieser Idee. Das, was jetzt hier passiert, ist ein im Bund bleiben eigentlich mit dem, was er versprochen hat. Also es rückt diese persönliche Komponente, die es kriegt durch Maria, diese kleine Magd, die eigentlich unbedeutend ist und da auch im Israels-Kontext eigentlich nichts zu melden hat. Jetzt aber nochmal in den großen Kontext und sagt, doch, aber das, was ihr widerfährt, meint was Universelles, also meint was, was alle betrifft.
In der Bibelstelle geht es ja dann weiter, dass Johannes geboren wird und auch, dass Zacharias ein Loblied singt oder betet. Wie können wir das verstehen?
Zacharias hat ja seinen Mund halten müssen, 9 Monate lang. Und da ist in ihm die Möglichkeit gewesen, nochmal sehr viel in Reflexion zu gehen und nochmal über sein Leben nachzudenken und vielleicht auch über die Gebote und alles, was da so ist. Und dann wird das Kind geboren und es ist wieder eine ähnliche Situation. Sie wollen es zur Beschneidung in den Tempel bringen und zur Namensnennung. Also wieder Tempelsituation am Anfang und am Ende. Das Volk steht wieder da, erwartet, dass das Kind den Namen bekommt wie Zacharias oder wie sonst irgendjemand in der Familie. Also auf jeden Fall ein Name, der in der Familienlinie liegt. Und sie fragen, weil Zacharias ja nicht sprechen kann, Elisabeth, wie soll das Kind heißen? Elisabeth sagt Johannes, weil es eine Frau ist, glauben sie ihr nicht. Zacharias nimmt eine Tafel, schreibt Johannes drauf und kann dann in dem Moment widersprechen. Und das ist der Moment, in dem er anfängt zu singen. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist seinem Volk zu Hilfe gekommen und hat es erlöst. Er hat uns einen starken Retter gesandt, einen Nachkommen seines Dieners Davids. So hat Gott von jeher angekündigt durch den Mund seiner heiligen Propheten. Einen Retter, der uns befreit von unseren Feinden, aus der Gewalt aller, die uns hassen. Damit hat Gott auch unseren Vorfahren seine Barmherzigkeit erwiesen. Er hat an den heiligen Bund gedacht, den er mit ihnen geschlossen hat. Ja, er hat an den Eid gedacht, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns aus der Hand von Feinden zu retten. Dann können wir ohne Angst Gott dienen, unser Leben lang in seiner Gegenwart als Menschen, die heilig und gerecht sind. Und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Du wirst dem Herrn vorangehen und den Weg für ihn bereit machen. Du schenkst seinem Volk die Erkenntnis, dass der Herr es retten will und ihm die Schuld vergibt. Unser Gott hat ein Herz voller Erbarmen. Darum kommt uns das Licht aus der Höhe zu Hilfe. Es leuchtet denen, die im Dunkeln und im Schatten des Todes leben. Es lenkt unsere Füße auf den Weg des Friedens.
Ein Glück konnte Johannes da noch nicht verstehen, was sein Vater gesagt hat. Der hätte bestimmt total viel Druck gehabt, dass er das jetzt erfüllen muss.
Ja, no pressure, ne? Oder vielleicht auch eine schöne Sache. Vielleicht ist es ja auch ganz schön, wenn einem jemand was zutraut. Kann man ja auch so sehen. Aber hier kann man jetzt erkennen, also Zacharias sagt nicht ich. Der gibt kein persönliches Bekenntnis ab, so wie Maria, die sagt, das ist mir widerfahren und dafür danke ich, weil das ist es ja auch nicht, sondern Zacharias erkennt jetzt in dem Kind etwas, was für alle gilt. Also seine persönliche Geschichte, und das ist ein bisschen ein anderer Blickwinkel als bei Maria vorher. In meinem Sohn erkenne ich etwas, das aber nicht nur mich als Vater glücklich macht und mich als Zacharias vermehrt in der Welt, sondern was die Aufgabe hat, dem den Weg zu bereiten, der dann tatsächlich Großes vermag.
Und er vermag dann ja auch Großes. Er wird ja zu Johannes, dem Täufer, der den Weg für Jesus vorbereitet. Richtig?
Genau. Johannes, der Täufer, der, ja, aber so als im Vergleich zu Jesus eben der schlechter gelauntere Freund ist. Also der sehr ernsthaft ist und vielleicht auch das, was sein Vater ihm hier zuspricht, auch sehr, sehr ernst nimmt. Also genau, der wird ein großer Prediger und auch ein Überzeugender, der sagt, ich bin's noch nicht, es wird ein anderer kommen nach mir, der ist dann so groß. Aber was ich euch schon mal sagen kann, ist, dass ihr euch dafür bereit machen solltet. Der geht eigentlich voll in die Linie rein. Aber wenn wir nochmal auf Zacharias gucken und wie er jetzt hier dieses Loblied singt, auch hier ist deutlich, diese Loblieder sind eigentlich für uns geschrieben. Also in der Konstruktion der Geschichte gibt es jetzt für beide den Punkt, wo die Sache benannt werden muss. Also einfach nur die Geschichte zu erzählen, führt erstmal zu nichts, sondern es werden diese beiden Lieder eingebaut, um zu zeigen, es ist bei den Protagonisten jeweils angekommen, was da passiert ist. Aber auch der Hinweis, liebe Leserin, ich habe dich auch im Blick. Also ich will dir auch sagen, dass dieses alles eben auch für dich gilt. Und deswegen dieser ganz große Bogen, ja. Also es ist nicht nur so, dass eine Zukunft verheißen wird, die für alle bedeutsam ist, sondern es ist auch so, dass sich diese Zukunft auf das bezieht, wo es hergekommen ist. Also das ist nicht kontextlos, diese ganze Geschichte. Und in diesem Ganzen, und das ist ja für die Geschichte auf jeden Fall wichtig, ist Gott das Einheitliche, ja. Der taucht in ganz unterschiedlicher Variante auf, und schickt hier seinen Sohn in die Welt. Aber es ist der Gott, und das ist Lukas eben besonders wichtig, es ist der Gott, der sich dann so zeigt, der mit uns verbunden bleiben will, dadurch.
In meiner Bibelübersetzung steht dann, Johannes wuchs heran und wurde zu einem verständigen Menschen. Er lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er öffentlich vor dem Volk Israel auftrat.
Also das ist einer, der sehr viel Einkehr hat, wahrscheinlich eine weise Person, der das alles in sich heranreifen lässt und dann, wenn ihm die Bühne bereitet ist, Vollgas gibt.
Du hast den Unterschied benannt in diesen Lobliedern zwischen Maria und Zacharias. Maria spricht eben auch von sich selbst. Sie fängt manche Sätze mit ich an, Zacharias nicht, weil er eben kein Kind gebärt, aber eben anwesend ist, diese 9 Monate schweigt. Hast du ein Lieblingsloblied von den beiden?
Nee, ich finde, bei Maria ist eben dieses, also berührt mich sehr, dass ich wirklich diese Herzöffnung spüren kann. Also dass sich dem Leben zuwenden oder sich Gott zuwenden immer mit ganzem Herzen, mit voller Seele, mit ganzem Körper, so wie wir als Menschen eben sind, passiert. Und dass sie sich dafür nach bestem Wissen und Gewissen und Vermögen eben öffnet. Das berührt mich an ihrem sehr. Und bei Zacharias finde ich schon diese direkte Anrede an das Kind. Also, dass er als Vater ja auch zu erkennen gibt, dass er damit ja jetzt auch nicht mehr, also dass er das nur als Lob formulieren kann. Weder konnte er jetzt da die 9 Monate was machen, noch hat er einen Zugriff darauf, wie es heißen soll, noch ist er derjenige, der ausschlaggebend dafür ist, was er eigentlich wird, sondern er ist eigentlich der Zeuge dafür, was möglich ist, wenn man dem Leben, was einem geschenkt wird hier in Form seines Sohnes, Raum einräumt. Und eigentlich kann ich viel Ehrfurcht vor dem Leben und auch Respekt vor dem, was ihm da anvertraut wird eigentlich, raushören. Und das berührt mich dann an dem Loblied auch sehr. Deswegen kann ich nicht sagen, welches mein Lieblingslied ist. Das Magnificat ist ja alles 1000-fach vertont. Singe ich öfter allerdings.
Ich finde hier so ein Loblied, das geschrieben steht, ist mir tatsächlich eher ein bisschen fern. Also ich stelle fest, dass ich schon lieber Bibelgeschichten lese, aber einfach, weil hier so viele Informationen verzahnt sind, dass man da sich halt einfach ein bisschen länger aufhalten muss, um das aufzudröseln.
Ja, aber deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sie sich anzugucken. Also das stimmt, das steckt wahnsinnig viel Theologie darin und Andeutungen darin. Aber auch das zeigt eigentlich wieder, dass jetzt dieses erste Kapitel, was hier so kurz erscheint im Vergleich zur restlichen Bibel, alles andere im Blick hat. Also oder voraussetzt und sagt, also alle, die Lukas 1 lesen, die wissen, die kennen die Geschichten über den Exodus, die kennen die Geschichten, die in der Tora stehen, die kennen die Geschichten, die erzählt werden von den Propheten, die kennen das. Also wir kennen das ja jetzt nicht so, deswegen ist es nicht so andeutungsreich für uns. Aber es ist eigentlich, es ist eine poetische Form, so fast wie ein Glaubensbekenntnis, sich nochmal daran zu erinnern und zu sagen, nicht, dass ihr es jetzt verwechselt, das alles gilt auch noch und es gibt jetzt eine Veränderung darin. Und die Veränderung kann ja erst dann richtig deutlich werden, wenn klar ist, was vorher ist und war.
Hier der zweite Teil von Lukas 1 ist auf jeden Fall sehr dicht. Es ist sehr viel zu lesen hier. Wie diese Geschichte aufgeschrieben wird, wandelt sich auch nochmal vieles, auch viel sprachlich zu entdecken.
Ja, also was man ja jetzt an dir merken kann, ist, dass es nicht so einfach ist, sich dieser Art Text zu öffnen. Vielleicht wäre es anders, wenn du jetzt mal die Hausaufgaben kriegst, dir 10 verschiedene Magnifikats und 10 verschiedene Loblieder des Zacharias in Vertonung anzuhören und mal zu gucken, was passiert, wenn das, was KünstlerInnen dann daraus gemacht haben, auf deine Seele einwirkt. Also ich glaube, das sind eher literarische, da kann man dann auch tatsächlich nochmal bei den Übersetzungen gucken. Ja, das sind eher, also wie so Brühwürfel, die, wenn man sie so snackt, einfach deutlich zu salzig sind. Aber wenn man sie eben in Wasser gibt und sie eine Brühe werden, die sich auflöst in dem, was an Bedeutung eigentlich drinsteht, dann ist die Suppe genießbar. Und wir können das ja jetzt hier nur so ganz grob antiggern. Aber ich stelle es mir ein bisschen vor wie so eine Internetseite, wo du Sachen anklicken kannst. Und wenn du dir das vorstellst wie so eine Landkarte, wo du Sachen anklickst, kannst du eben bei jedem immer tiefer gehen und immer tiefer und immer tiefer und immer tiefer und hast dann eben ein Netzwerk von Geschichten, die das, was jetzt hier gesagt wird, nochmal anders tragen. Und dann auch Zacharias und Elisabeth nochmal eigentlich im vorheben oder hinaufstellen auf die Geschichte, auf der sie auch stehen, ja, auf die Glaubensgeschichte, auf der sie auch stellen. Und zwar nicht, indem man sagt, ach, und übrigens ist es vor. Matthäus löst es ja mit einem Stammbaum, sondern in Nutze, in ganz kürzer, gepresster Form die Geschichte, die aber auch wichtig ist, damit das dann passieren kann.
Hier kann man einfach mal lernen, wie kann ich etwas kurz und prägnant zusammenfassen?
Genau, da könnte man jetzt wahnsinnig, also könnte man recherchieren. Psalmen zum Beispiel, das Ganze, die Psalmen sind auch so eine Verdichtung an Sprache, auch das Glaubensbekenntnis, was für viele ja problematisch ist, weil man denkt, ja, kann ich das denn für wahr halten, was da jetzt, soll ich das jetzt alles glauben, was da steht? So, da stehen ja Sachen, die komisch sind. Aber auch da, dass in diesen formelhaften, kurzen Zusammenfassungen eben was enthalten ist, was fürs Ganze gilt. Also mehr wie so eine Erinnerung. Und das aber jetzt im Gewand der Geschichte, die diese freudige Botschaft mit sich trägt und die Reaktion eigentlich darauf.
Ich gehe auf jeden Fall mal auf die Suche nach den verschiedenen Lobliedern und schau mal, was mir da besonders gefällt. Ich weiß, dass ich schon viele Lieder gesungen habe, dass ich schon viele gehört habe und dass ich einige auch besonders schön fand.
Ja, beiß dich durch das Brikett der christlichen Geschichte.
Ohne mir die Zähne auszubeißen, hoffentlich. Ciao. Tschüss.